Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. 9 Soldaten der Indonesian Marine sind bereit, eine Friedensmission im Libanon durchzuführen. Japan verstärkt die Zusammenarbeit mit Indonesien durch ein Austauschprogramm. Angesichts der Arbeitskrise erwartet Japan indonesische Hilfe. Indonesiens Präsident Prabowo Subianto eröffnete die Madukoro-Hochstraße, die Wirtschaftszentral Javas ankurbeln soll. Indonesien und Norwegen stärken Zusammenarbeit im Forstsektor für eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen. ASEAN ist angesichts zunehmender globaler geopolitischer Spannungen eine relativ stabile Region. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Insgesamt 9 indonesische Marinesoldaten des Luftfahrtszentrums der Indonesian Marine sind bereit, mit der Indonesian UNIFIL Friedenstruppen eine Friedensmission im Libanon durchzuführen. Der stellvertretende Kommandeur des Luftfahrtszentrums der Indonesian Marine, Erster Admiral Bayu Ali Syahbana, war am Tag des Abflugs des Hubschraubers AS-565-HS-1306 Panther, 4 Piloten und 5 Hubschrauberbesatzungen anwesend. Admiral Bayu Ali Syahbana vertrat den Kommandeur des Indonesian Marine Fliegerzentrums, Konteradmiral TNI Sisiani Jafar. Dies teilte der Leiter des Zentralen Luftfahrtinformationsdienstes der Indonesian Marine, Oberstleutnant Rahman Arif, am Mittwoch, den 11. Dezember mit. Sie werden mit der Indonesian UNIFIL Friedenstruppen Konga eine Friedensmission im Libanon durchführen. Die Abschiedszeremonie fand am Mittwoch, den 11. Dezember, auf dem Luftwaffenstützpunkt der Indonesian Marine in Juanda im Bezirk Sidoarjo, Osiava statt. Der Kommandeur des Luftfahrtzentrums der Indonesian Marine erinnerte in einer von seinem Stellvertreter vorgelesenen Bemerkung seiner Soldaten daran, professionell zu bleiben und ihre Integrität als TNI-Soldaten zu wahren, wo auch immer sie dienen. Er fügte hinzu, dass die Friedensmission im Libanon eine noble Aufgabe sei, die ein Teil des Dharma des Soldatendienstes sei. Er bewertete auch, dass der Abflug der Hubschrauberbesatzung zusammen mit der Besatzung des Kriegsschiffes KRI Iskandar Muda 367 in den Libanon auch ein Beweis für die hohe Einsatzbereitschaft der indonesischen Marine sei. Die japanische Regierung veranstaltet im Jahr 2024 erneut das Besuchprogramm für die Stellvertreter der indonesischen islamischen Internatsschulen in Japan, um die bilateralen Beziehungen zu stärken und das interkulturelle Verständnis zu bereichern. Dieses Programm ist eine konkrete Form der Verpflichtung zwischen den beiden Ländern, um die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auf der Grundlage starker Beziehungen zwischen den Menschen beider Länder zu stärken. Dies teilte der stellvertretende Botschafter Japans in Indonesien, Katsuro Nagai, am Mittwoch, den 11. Dezember, bei der Begrüßungsveranstaltung für eine Gruppe islamischer Internatsleiter in Japan 2024 in Jakarta mit. Indonesien hat heute eine neue Regierung gebildet und die japanische Regierung beabsichtigt, die Zusammenarbeit mit Indonesien in verschiedenen Bereichen zu stärken, darunter politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle. Wir meinerseits sind bereit, das Austauschprogramm zwischen Bürgern beider Länder zu fördern, damit unsere Beziehungen enger werden können. Der stellvertretende Botschafter Katsuro Nagai fügte hinzu, dass das Programm der japanischen Regierung vom 3. bis 11. Dezember 2024 darauf abzielte, das gegenseitige Verständnis zwischen der japanischen Gemeinschaft und der muslimischen Gemeinschaft in Indonesien zu vertiefen. Er hofft, dass die Teilnehmer dieses Programms die in Japan gesammelten Erfahrungen teilen und in der Schulgemeinschaft, der Gesellschaft und der Umgebung anwenden können. Der japanische Verband für Human Resources im Baugewerbe JOLTAC gibt zu, dass sie bei der Überwindung der Arbeitskrise in Japan wirklich auf Hilfe von Arbeitnehmern aus Nachbarländern, darunter Indonesien, hofft. JOLTAC-Projektleiter Naoya Sikano sagte am Mittwoch, den 11. Dezember in Jakarta, dass es in Japan mehr ältere Menschen als niedrig Betagte gebe, was bedeutet, dass es nur sehr wenige junge Arbeitnehmer gebe. Auf der japanischen Veranstaltung zur Sozialisierung der Bauarbeit am Staatlichen Polytechnikum Jakarta sagte Naoya, dass Japan intensiv verschiedene Anstrengungen unternehme, um den Arbeitskräftemangel in Japan zu überwinden. JOLTAC ist eine juristische Person, die bei der Aufnahme ausländischer Arbeitnehmer mit einem Special Skill Worker Visum eine Rolle spielt. Abgesehen von der Bereitstellung von Schulungs- und Vermittlungskompetenzen sowie von Einstufungstests für ausländische Staatsangehörige bietet JOLTAC auch Beratung und stellt sicher, dass Unternehmen, die ausländische Arbeitskräfte aufnehmen, ein förderliches Umfeld aufrechterhalten. An der Sozialisierungsveranstaltung von JOLTAC nahmen Dutzende Lehrer von rund 60 Berufsoberschulen aus den Gebieten Tangerang, Jakarta und Depok teil. Indonesiens Präsident Prabowo Subianto weihte am Mittwoch, den 11. Dezember, die Madukoro Hochstraße in der Stadt Semarang in Zentraljava ein. Das Staatsoberhaupt sagte, die Inbetriebnahme der Madukoro Hochstraße sei ein Infrastrukturprojekt, das die Konnektivität und Unterstützung des Wirtschaftswachstums in der Region Zentraljava verbessern solle. In seiner Rede betonte Präsident Prabowo die Bedeutung der Infrastrukturentwicklung, um den Verkehrsfluss zu erleichtern und die wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln. Das Staatsoberhaupt würdigte auch alle Parteien, die hart an der Verwirklichung dieses Projekts gearbeitet hätten. Der Präsident erinnerte ferner daran, dass bei der Entwicklung der Infrastruktur stets die Interessen der Menschen im Vordergrund stehen müssten. außer dem Rief der Präsident das Bauministerium und alle an diesem Projekt beteiligten Parteien auf, Effizienz und Qualität bei der Entwicklung sicherzustellen. Indonesiens Verkehrsminister Raja Juli Antoni traf sich mit dem norwegischen Botschafter in Indonesien Ruth Kruger-Giverin um die Zusammenarbeit im Verkehrssektor für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu stärken. Nach Informationen, die am Mittwoch in Jakarta eingingen, sagte Minister Raja Juli Antoni, die gemeinsamen Bemühungen Indonesiens und Norwegens im Bereich Forstwirtschaft und Klima seien durch ein Memorandum of Understanding bekräftigt worden. Bei dem Memorandum of Understanding gehe es um die partnerschaftliche Unterstützung der Bemühungen Indonesiens, die Treibhausgasemissionen im Forstsektor und anderen Landnutzungen zu reduzieren. Raja Juli Antoni würdigte Norwegen für die bereits etablierte Zusammenarbeit. Er zeigte sich optimistisch, dass die bilaterale Partnerschaft eine nachhaltige Entwicklung in diesem Sektor unterstützen könne. Diese Zusammenarbeit werde mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding fortgesetzt. Der koordinierende Wirtschaftsminister Indonesiens, Airlangga Hartarto, sagte, dass ASEAN angesichts zunehmender globaler geopolitischer Spannungen eine relativ stabile Region sei. Darüber hinaus habe sich die ASEAN-Wirtschaft im letzten Jahrzehnt mit einem durchschnittlichen Wachstum von 4-5% positiv entwickelt und sei zur fünftgrößten Volkswirtschaft, zum viertgrößten Exporteur und im Jahr 2022 zum zweitgrößten ausländischen Direktinvestitionsziel geworden. Diese stabile politische Situation könne noch mehr Investoren davon überzeugen, ihr Kapital in ASEAN-Ländern, einschließlich Indonesiens, zu investieren. Airlangga Hartarto betonte am Dienstag, den 10. Dezember, auf der Veranstaltung des Wirtschaftsausblicks für indonesische Unternehmen 2025 in Jakarta, dass ASEAN zu einem Modell für stabile regionale Zusammenarbeit geworden sei und das Wirtschaftswachstum seiner Mitglieder bei durchschnittlich etwa 4% liege. Airlangga ist weiterhin besorgt über die unterschiedlichen handelspolitischen Ansätze zwischen den ASEAN-Ländern und den USA unter der Führung des neu gewählten Präsidenten Donald Trump. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.680 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.935 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.913 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolky bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 72 bis 88%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Indonesische Kulinarik und Souvenirs interessieren die Besucher des Diplomatischen Winterbazars 2024 in Sarajevo. Die indonesische Botschaft in Sarajevo nahm am Samstag erneut am Diplomatischen Winterbazar 2024 in der Mirza Deli Basic Hall in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina teil. Wie aus einer Pressemitteilung der Indonesischen Botschaft in Sarajevo hervorgeht, handelte es sich bei dieser Aktivität um eine gesellschaftliche Aktivität, die von diplomatischen Kreisen in Bosnien und Herzegowina organisiert wurde. In diesem Jahr nahmen an der diplomatischen Winterbasar rund 50 ausländische Vertreter sowie 18 private Anbieter und Sponsoren teil und es kamen 15.000 Besucher. Indonesien nimmt seit 2011 am diplomatischen Winterbasar teil und im Jahr 2024 wird Indonesiens dritte Teilnahme seit der Wiedereinführung des diplomatischen Winterbasar nach der Pandemie sein. Die Teilnahme Indonesiens an diplomatischer Winterbasar 2024 ist eine gastrodiplomatische Aktion zur Unterstützung des Programms Indonesia Spice Up the World. Bei dieser Veranstaltung bewarb die Indonesische Botschaft in Sarajevo indonesische kulinarische Köstlichkeiten wie Hühnersatay, Bakso und Rendang sowie typisch indonesische Snack wie Risoles, Pastel, Bakwan, Onde-Onde, gerolltes Omelett, Bananenbollen und Paradiesmatkuchen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe typisch indonesischer Kunsthandwerke wie Batik-Schals, Batik-Blusen, Rattan-Taschen, Fächer, Federmäppchen, Schüsselanhänger und andere. Die indonesische Botschaft in Sarajevo sagte, dass die Begeisterung der Menschen in Bosnien und Herzegowina und der internationalen Gemeinschaft, typisch indonesische kulinarische Köstlichkeiten zu probieren, sehr groß sei, sodass die bereitgestellten Speisen und Snacks bereits vor Ende der Veranstaltung aufgebraucht seien. Einige Besucher sind auch mit typisch indonesischem Essen vertraut. Die indonesische Botschaft in Sarajevo hofft, dass die kurze Erfahrung, die Besucher verspüren, das Interesse und die Neugier an einem Besuch in Indonesien weiter wecken kann. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 12. Dezember. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem historischen Ereignis am 12. Dezember 1992, an dem die Insel Flores vom Tsunami getroffen wurde. Das Erdbeben Flores im Dezember 1992 wurde als Erdbeben mit einer Stärke von 7,8 auf der Küste Flores aus Nusa Tenggara gemeldet. Das Erdbeben, das sich um 1:29 zentraler indonesischer Zeit ereignete, verursachte einen Tsunami mit einer maximalen Höhe von 26 Metern und vernichtete Häuser an der Küste Flores. Bei diesem Erdbeben und dem Tsunami kamen mehr als 2100 Menschen ums Leben. 500 Menschen wurden vermisst, 447 Menschen wurden verletzt und 5000 Menschen wurden evakuiert. Die am stärksten betroffenen Orte waren die Bezirke Sika, Nada, Ende und Os Flores. Wir kommen jetzt zum Welttag der Krankenversicherung. Der Weltkrankenversicherungstag wird jeden 12. Dezember begangen. Dieser Gedenktag wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO initiiert und von den Vereinten Nationen im Dezember 2012 anerkannt. Der Welttag der Krankenversicherung zieht darauf ab, erschwingliche und gute Gesundheitsdienste für alle Menschen in der Welt zu fördern. Der Welttag der Krankenversicherung ruft alle Länder dazu auf, Gesundheitsdienste bereitzustellen, die für ihre Bevölkerung gerecht und zugänglich sind. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Internationalen Tag der Neutralität. Der Internationale Tag der Neutralität wird jeden 12. Dezember begangen, um auf die Bedeutung der gegenseitigen Beziehungen zwischen den Ländern hinzuweisen. Ein neutrales Land bedeutet, dass es in Konflikt- oder Kriegszeiten unparteiisch ist. Dieser Gedenktag wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Februar 2017 anerkannt. Die Vereinten Nationen schaffen ein Bewusstsein für die Neutralität, um Sicherheit und Frieden in Regionen zu stärken, in denen sie benötigt werden. Zu den Funktionen, die die Neutralität umfasst, gehören Konfliktprävention, Verhandlungen, Vermittlung, Beratung und Entwicklungsaktivitäten. Mittlerweile wird Turkmenistan von den Vereinten Nationen seit dem 12. Dezember 1995 als ständiges neutrales Land anerkannt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Telinga yang mendengar tanpa menghakimi. kami secangkir kopi hangat yang kita hirup berdua. Keruan dalam petuahmu, ibu, 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 aku rindu.
Voice of Indonesia.
Tiba surur unsur Indonesia hat hoida das tema ba penazak das tiba surai nikung dir grunan bisa di reform des ecosystems efordat. Istar vertreten der Minister für nationale Entwicklungsplanung, istar vertreten der Leiter der nationalen Entwicklungsplanung Agentur ba penas Febrian Alpianto Rudiard Erketa das tiba surai nikung Einer Grünen bisa freien Transformation die fortschrittlichere Reform der Ökosystempolitik erfordere. Im nationalen Dialog über die Beschleunigung der Grünen bisa Transformation, der in Jakarta virtuell verfolgt wurde, erfordert die Beschleunigung der Grünen bisa Transformation eine fortschrittliche Reform der Ökosystempolitik, insbesondere in vorrangigen Sektoren und Wertschöpfungsketten, die im Einklang mit den Klimazielen stehen und die Umweltqualität, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft verbessern müssen. Ein konkretes Beispiel für dieses Ökosystem ist die Erneuerung der Standardklassifikation indonesischer Geschäftsfelder und die Übernahme internationaler Kreislaufwirtschaftsstandards zu indonesischen Nationalstandards. Seiner Meinung nach werden grüne Investitionen mehr Branchen und Klein- und Mittelunternehmen UMKM dazu ermutigen, nachhaltige Prinzipien anzuwenden, indem sie sie nicht nur auf staatliche Mittel verlassen, sondern auch Katalysatoren aus verschiedenen innovativen Finanzierungsquellen erhalten. Er betonte auch die Bedeutung einer starken Orchestrierung für den Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen den Parteien. Darüber hinaus ist der Transfer von Technologiewissen und Erfahrung erforderlich, um sicherzustellen, dass der grüne Wandel inklusiv und nachhaltig ist. Er fügte hinzu, dass zur Verwirklichung der Golden Vision Indonesia 2045 ein wirtschaftlicher Wandel erforderlich sei, der durch eine Verlagerung der Wirtschaftsstruktur von weniger produktiven Sektoren zu produktiveren Sektoren oder Industrialisierung und die Verschiebung der Produktivität zwischen den Sektoren umgesetzt werde. Bei der wirtschaftlichen Transformation wird eine grüne Wirtschaftsstrategie umgesetzt, nämlich ein Wirtschaftsmodell, das eine nachhaltige Entwicklung mit Schwerpunkt auf umweltfreundlicheren Investitionen und Kapital, Akkumulation grüner Infrastruktur und umweltfreundlichen Arbeitsplätzen unterstützt. Alle diese Strategien zielen seiner Meinung nach auf die Verwirklichung soziales Wohlergehen und ökologischer Nachhaltigkeit ab. Die Umsetzung der indonesischen Golden Vision zur Umsetzung der grünen Wirtschaft wird voraussichtlich bis zum Ende des nationalen mittelfristigen Entwicklungsplans 2025 bis 2029 zu einem Wirtschaftswachstum von bis zu 8% beitragen oder früher. Bappenas hat den Grundwirtschaftsindex zusammengestellt, der zu einem unverzeichbaren Indikator für lokale Regierungen geworden ist. Bappenas hat den Grundwirtschaftsindex zusammengestellt, der zu einem unverzichtbaren Indikator für lokale Regierungen geworden ist. Der Grundwirtschaftsindex besteht aus 15 ausgewählten Indikatoren, die zur Überwachung der Erfolge grüner Wirtschaftsaktivitäten in ganz Indonesien verwendet werden. Laut ihm legt dieses Modell Wert auf grüne Investitionen, die Entwicklung umweltfreundlicher Infrastruktur sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen, die den Naturschutz unterstützen. Das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musik Regenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Hidup ini indah bila kau bersyukur.
Voice of Indonesia.
Program Bunda Baris Indonesia will ich Ihnen das Christendorf Bihe in Gorontalo vorstellen. Die Bussörer, wenn Sie Extremtourismus lieben, können Sie im Christendorf Bihe in Gorontalo das Erlebnis des Riffertabing ausprobieren. Der Dainafluss, der sich durch dieses Dorf erstreckt, bietet eine 500 Meter lange Schlauchbahn mit klarem Wasser und Ausblicken auf große Felsen. Der Standort befindet sich im Bezirk Asparaga. Um dieses Dorf zu erreichen, müssen Sie mit dem Landestransport vom Flughafen Jalaluddin in Gorontalo aus einer Entfernung von etwa 67 km oder fast 2 Stunden Fahrt zurücklegen. Das Wiehe-Christendorf ist ein Ufer für das Nantu in Südgebiet. Dieses Dorf gehört zur Pionierkategorie, da es erst 2022 als Christendorf eingeweiht wurde. Die Hauptattraktion des Dorfes Wiehe ist Daina, ein Fluss, der mit sehr klarem Wasser durch das Dorfgebiet fließt. Die Touristen können ein 500 Meter langes River-Tabing-Erlebnis genießen, bei dem sie durch mehrere Adrenalin-geladene Stromschnellen fahren. Außerdem gibt es einen Naturpool mit einer Tiefe von etwa 2 Metern, der sich ideal zum Entspannen und Spielen im Wasser eignet. Kurtir Liebhaber ist das Christendorf Bihe auch ein Ziel, um das endemische Tier von Sulawesi, den Schwein Hirsch, aus der Ferne zu sehen. Dieses relativ seltene Tier lebt in mehreren Wattparks und Nationalparks in Sulawesi, darunter dem Wattpark B.J. Habibie in Gorontalo. Das Bihe Christendorf liegt am Tor von Tahura B.J. Habibie. Abgesehen von den natürlichen Schönheit produzieren die Bewohner des Dorfes Bihe auch Braunenzucker und verschiedene Früchte, die als Mitbringsel für die Touristen verwendet werden können. Das war Bunda Baris Indonesia di dem Christendorf Bihe in Gorontalo. Auf Wiederhören!
Yang tak
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir davon, dass das UGM-Team internationalen Chem Ekar-Wettbewerb gewann. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, wir bringen stolze Neuigkeiten über die Leistungen der Studenten der Universität Gajah Mada. Das Reaktix Chem Ekar Team der Gajah Mada Universität hat im Chem Ekar Wettbewerb erneut Glanzleistungen auf internationaler Bühne erzielt. Der Chem Ekar UGM Team von Narantaka Reaktix gelang der erste Platz beim Chem Ekar Rennen und der dritte Platz für das beste Poster im Wettbewerb der Institution of Engineers Malaysia IEM. Dieser Wettbewerb fand am 1. Dezember auf dem Campus der Taylor's University in Selangor, Malaysia statt. Dieser Erfolg wurde im Wettbewerb mit 32 Teams verschiedener Universitäten auf der ganzen Welt erzielt. Liebe Zuhörer, das UGM-Team wurde von Bintang Ramadan von der Abteilung für Chemie Ingenieurwesen geleitet. Das UGM-Team besteht aus 4 Personen, nämlich Gregorius Faustino Hena und Akmal Argianto Pratama vom Chemie Ingenieurwesen, Rafa Haidar Wicaksana und Aryo Fafian Tamim von der Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaft Ingenieurwesen. Bintang Ramadan erklärte, dass das Chem Ekar UGM-Team von Narantaka Reaktix in etwa einem Monat, nämlich von Oktober bis November 2020, mit der Vorbereitung auf diesen Wettbewerb begonnen habe. Die durchgeführten Vorbereitungen umfassen Forschung, Fahrzeugdesign, Datenerfassung und Routineversuche, um am Tag des Wettbewerbs maximale Ergebnisse zu erzielen. Laut Bintang war dieser Sieg das Ergebnis der harten Arbeit, des Engagements und der Begeisterung aller Teammitglieder. Bintang erklärte weiter, dass dieser Wettbewerb nicht nur die technischen Fähigkeiten der Teammitglieder auf die Probe stellt, sondern auch Teamarbeit und Problemlösungsfähigkeiten schafft. Der Chem Ekar Wettbewerb umfasst mehrere wichtige Phasen, die das Team durchführen muss. Angefangen bei der Bewertung des Konzepts und der Sicherheitsaspekte des Autos oder Autokonzept und Sicherheitsaspekte bis hin zur Posterpräsentation für den Rennwettbewerb. Interessanterweise erfordert der Rennwettbewerb bei dieser IEM-Veranstaltung, dass das von jedem Team entwickelte Auto 2 Missionen erfüllen kann, nämlich den Ball zu schieben, bis er die Bowlingkegel umwirft, und den Ball ins Tor zu schieben. Abgesehen davon, dass diese beiden Missionen erfolgreich abgeschlossen werden müssen, wird auch die Genauigkeit der Distanz des Autos zur Ziellinie berücksichtigt. Das vom Reaktix Team entwickelte Auto konnte bei einer Fußballtor-Mission eine perfekte Punkteausbeute mit hoher Distanzgenauigkeit erzielen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein Lied von Nafa Urbah. Nafa Urbah ist heute besser als Schauspielerin bekannt. Doch ihren ersten Einstieg in die Welt des Gesangs war Nafa in der indonesischen Unterhaltungsindustrie. Bagai Lilin Kecil oder auf Deutsch wie eine kleine Kerze ist der Titel des Albums und der ersten Single, die im Jahr 1995 veröffentlicht wurde. Als Nafa Urbah dieses Lied sang, war sie erst etwa 15 Jahre alt. Der Aufstieg von Nafa Urbah in der Slow-Rock-Szene scheint die nächste Generation der legendären Sängerin Nike Ardila zu sein. Die Zeit war reif kurz nach dem Tod der Rocksängerin aus Bandung. Sogar Daddy Dores, der Mann, der oft die Lieder für Nike schreibt, hat auch die Lieder für sie geschrieben. Bagai Lilin Kecil ist ein von Daddy Dores kreiertes Slow-Rock-Genre, das die Geschichte der Einsamkeit einer Frau erzählt, die auf die wahre Liebe wartet. Liebe Zuhörer, hier ist Nafa Urbah mit dem Lied Bagai Lilin Kecil. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Aku ingin merasakan hangatnya mentari. song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time.